Meine Erkenntnis des ersten Gruppenspieltags dieser WM: von Ecuador lernen heißt vielleicht siegen lernen. Der Staatspräsident der Südamerikaner setzt für den WM-Zeitraum die Alkoholsteuer aus. Er freut sich plötzlich ungeahnter Beliebtheit. Vielleicht mal drüber nachdenken, Herr Bundeskanzler. Und auch Julian Nagelsmann kann für das Duell mit der Elfenbeinküste vielleicht einiges von Ecuador lernen. Die verloren gegen die Ivorer zwar mit 0:1, könnten dem Bundestrainer aber trotzdem eine Blaupause liefern, wie Deutschland am Samstag den zweiten Sieg einfahren könnte.
Fever-Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und Julian Witzel von Funke. Julian, ich grüße dich.
Ja, schönen guten Tag, lieber Malte, und vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du mit dabei bist als regelmäßiger und eifriger WM-Gucker und natürlich auch als Journalist, der die WM verfolgt, genauso wie ich aus der, na, nicht heimatlichen Stube, aber eben aus von Deutschland aus. Aber da sind wir ja von den Kollegen vom ZDF und ganz vielen bei Magenta uns ja alle ein bisschen ähnlich.
Ja, ja, absolut, genau. Und von uns aus der Funke Mediengruppe sind ja noch zwei DFB-Reporter auch wirklich vor Ort mit Christian Wob und Henrik Jacobs und noch einige freie Journalisten, von denen wir uns ja auch Texte holen dürfen. Also so halb dabei light, würde ich mal sagen.
Und man muss ja auch sagen, so weit wie die Spielorte auseinander liegen, da ist ja selbst die Entfernung nach Deutschland dann nicht unbedingt ganz so gravierend mehr. Aber du hast alles gesehen oder fast alles gesehen und hautnah verfolgt. Was ist denn deine wichtigste Erkenntnis aus dem ersten WM-Spieltag?
Ich würde schon sagen, dass es bisher schon diese WM der Superstars ist. Das kann man gar nicht anders sagen. Also die Vielzahl der Treffer der größten Stars. Ich hatte gestern auch so einen Kommentar dazu. Ich habe geschrieben, Messi und Co. tragen nicht nur das Klavier, sie bestimmen auch die Melodie. Also im Sinne von, es ist ja so, ne, Messi doppelt, dreifach getroffen, sogar alles aus dem Spiel. Haaland, Kane, Mbappé, auch gestern Luis Diaz wieder für Kolumbien mit einem unfassbaren Einfluss, beziehungsweise heute Nacht. Also eigentlich fällt da ja nur einer dieser ganz großen Superstars so hinten rüber, wenn man jetzt mal die Reihe fortführen wollen würde, sage ich jetzt mal.
Ganz genau, der Alterspräsident, Cristiano Ronaldo.
Ja, ich dachte schon, du meinst Donald Trump. Aber ja,
nee. Nee, der nicht. Ja, der fällt auch hinten durch, aber bei anderen Dingen. Aber nee, Cristiano Ronaldo, wir bleiben sportlich. Und da muss man ja wirklich sagen, der spielt seinem Alter entsprechend, oder?
Ja, das ist halt so ein bisschen, das ist ja dieser ewige Messi-Ronaldo-Vergleich und ich finde, das kann man in dem Falle gut anbringen. Du siehst halt bei Messi diese Veränderung des Spielers, wie er sich vom reinen Flügelstürmer natürlich auch mit genialen Einfällen, aber zu diesem Spielmacher gemausert hat, der wirklich den Takt bestimmt, Tore einleitet, in dem Falle gut hat er alle selber gemacht, aber wirklich am Spiel selber aktiv noch dabei ist und eine zentrale Rolle einnimmt und weiß, dass er gewisse Schwächen mittlerweile mit dem Halter hat, aber sie fußballerisch halt kaschieren kann, beziehungsweise die Rolle dann anders ausführt. Und Cristiano Ronaldo, bei ihm ist es halt ziemlich platt gesagt so, sobald er kein Tor schießt, macht er halt ein schlechtes Spiel, weil er kann der Mannschaft außer Tore nichts mehr geben, das ist einfach so. Also ich meine, er muss seinem Alter in dem Falle und auf diesem Niveau dann Tribut zollen und das ist ja jetzt kein übermächtiger Gegner beispielsweise gewesen, gegen den sie jetzt gespielt haben. Aber das ist genau der Grund, warum er jetzt die letzten Jahre dann auch in einer europafernen Liga aktiv war, sage ich jetzt mal, und dieses Niveau auch einfach nicht mehr mitgehen kann. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass er trotzdem noch irgendwo mal vielleicht einen wichtigen Treffer sogar macht, aber eigentlich ist er so ein bisschen außer vielleicht seiner überbordenden Persönlichkeit und Aura oder was so ein Jugendwort das am besten beschreiben würde, ist er so ein kleiner oder ein größerer Störfaktor für das portugiesische Team, würde ich sogar sagen. Also er bringt de facto dem Team ja so gar nichts.
Was man eben dann bei Messi, Mbappé, Haaland, Kane natürlich nicht sagen kann. Du hast sie schon angesprochen und ihre Ausbeute natürlich auch schon erwähnt. Aber Ronaldo hatte beim 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo weniger Ballkontakte als der eigene Torwart. Und das spricht dann auch schon mal eine ganz, ganz deutliche Sprache. Mal gucken, wie es da weitergeht, ob das nicht vielleicht auch dann bei den Portugiesen noch innerlich für Unruhe sorgen wird. Denn das wird er nicht gut vertragen können. Da wird sicherlich auch der ein oder andere dann mal Ansprüche anmelden, um dann eben vielleicht auch den König mal zu stürzen. Das ist ja auch nicht völlig ausgeschlossen. Also da kann sicherlich noch einiges kommen. Was man sagen muss, die meisten Favoriten haben aber dann trotzdem geliefert, wenn man jetzt vielleicht die Spanier dann nochmal ausnehmen gegen die Kapverden. Du hattest das schon angedeutet. Und viele Außenseiter können tatsächlich gut mithalten.
Ja, absolut. Also man muss sagen, viele Spiele sind, finde ich, jetzt nicht auf einem spielerisch hohen oder allerhöchsten Niveau, aber ich finde, das war auch automatisch oder war vorherzusehen bei 48 Teams mittlerweile, aber ganz viele haben halt trotzdem eine ganz hohe taktische, defensive Disziplin halt mittlerweile und können halt wirklich gut verteidigen. Das ist halt der Kern dann, wenn man sagt, wenn man selber vielleicht weniger mit dem Ball anfangen kann, dass man trotzdem die Räume eng macht, den Gegner so bearbeitet und bespielt. Und du hast ja jetzt genannt schon Kap Verde, Kongo auch ein sehr gutes Beispiel, wo einzelne Spieler trotzdem in höheren europäischen Ligen spielen, aber dann nach vorne hin vielleicht hier und da nicht diese Finesse da ist, aber sie können halt sehr gut gegen den Ball arbeiten. Und das hat man, finde ich, in sehr vielen Spielen gesehen, wo der vermeintliche Favorit dann trotzdem Probleme hatte. Auch Belgien, Ägypten, finde ich, die Ägypter haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Das kann man ja so fortführen. Es waren ja unheimlich viele enge Spiele eigentlich auch dabei. Ausgenommen vielleicht unseres dann. Ne?
Ja, das ist dann die nächste Frage. Wo ordnest du denn im Rahmen dieser guten Leistung dann vielleicht auch das Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Curaçao ein? Ganz so schlimm wie bei den Kapverden gegen Spanien ist es dann am Ende ja nicht geworden, auch wenn es zwischendurch eben dann doch mal aussah, als würde Curaçao da vielleicht doch noch eine bessere Rolle spielen, bis dann eben diese ominöse Trinkpause kam.
Ja, ja, genau. Also eigentlich die von mir auch mittlerweile absolut ungeliebte Trinkpause, anders kann ich nicht sagen, finde ich, das ist ja halt so eine Eventisierung, Amerikanisierung auch dieser Sportart, die es für mich 0,0 braucht. Viele Trainer lieben es ja jetzt schon, haben es ja auch angemerkt oder auch Jürgen Klopp als Experte. Und unserem Team, muss man sagen, hat es in der Phase ja auch geholfen, weil das war genau diese Phase, wo es ein bisschen schwammig wurde, ne? Und dann konnten sie sich nochmal neu sammeln und danach lief es ja auch wieder besser. Und generell muss ich sagen, natürlich ist Curaçao kein Gradmeister. Trotzdem muss ich sagen, die Art und Weise, wie die Tore rausgespielt wurden, wie das Team durchgehend auch nach vorne gespielt hat, ich finde, die macht schon Mut, auch dass sehr viele unterschiedliche Torschützen dabei waren, dass jeder so ein bisschen einen extra Booster haben konnte, mit Ausnahme halt von Sané, hat es ja schon besprochen auch. Aber ansonsten muss ich trotzdem sagen, das kann ja nur ein positiver Auftakt gewesen sein. Vielleicht auch sogar mit dem Gegentor so ein Aha-Erlebnis im Sinne von, ja, natürlich haben wir in der Rückwärtsbewegung oder in der sogenannten Restverteidigung dann immer wieder Probleme, wenn es schnell gehen kann. Das haben die Profis von Curaçao ja teilweise dann auch in der ersten Halbzeit hier und da ganz mutig gespielt. Und da hast du schon gemerkt, das ist so eine Schwachstelle im deutschen Team, wo es dann natürlich weiter dran zu arbeiten gilt. Aber generell muss ich sagen, einen besseren Auftakt kann es dann trotzdem nicht geben. Also die 7 Tore muss dann trotzdem erstmal so machen.
Und hier kommt kurz Werbung.
Deutschland im WM-Rausch. Das 7:1 gegen Curaçao brachte endlich die Euphorie, die wir uns so sehnsüchtig gewünscht haben. Der Start ins größte Fußballturnier der Welt ist immer ein gutes Zeichen, dass unsere Nationalmannschaft jetzt einen Lauf bekommt. Aber am Samstag wartet der erste harte Brocken, das Topspiel der Vorrundengruppe E gegen die Elfenbeinküste. Auch die Ivorer haben ihr Auftaktspiel gewonnen, 1:0 gegen Ecuador. Wer jetzt am 20. Juni den zweiten Sieg holt, ist garantiert eine Runde weiter und vorzeitig für das 16. Finale qualifiziert. Von den Quoten sieht alles nach einem deutschen Sieg aus. Die Quote steht nämlich bei 1,55. Wer ein bisschen mehr Spannung will, findet bei Bet365 Sportwetten noch ganz andere Angebote. Zum Beispiel, wenn Manuel Neuer kein Gegentor kassiert, bekommt eine Quote von 2,62. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, worum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Thomas Müller hat die Stimmung um die Nationalmannschaft und bei der Nationalmannschaft und insgesamt diesen Start schon ein bisschen verglichen mit 2010, als ja auch niemand wirklich damit gerechnet hatte, dass die Nationalmannschaft am Ende vielleicht Weltmeister werden würde, aber dann doch ein tolles Turnier hingelegt hat. Und er hat dann auch eher gesagt, ja, Euphorie vielleicht nicht, kein Titelgerede, aber auf diese Entwicklung gucken. Das ist unheimlich wichtig, weil da kann was entwickeln und dass man das eher in den Mittelpunkt stellen sollte. Und das trifft ja auch oder passt ja zu dem, was du eben auch gesagt hast, dass da eben noch Luft nach oben einfach ist und man das auch tatsächlich auch so erkennt und auch artikuliert.
Ja, und ich finde auch ein guter Punkt, den du dann ansprichst. vor der WM 2010 hätte man ja auch nicht gedacht, dass ein Sami Khedira, ein Mesut Özil und so dann so zentrale Rollen schnell einnehmen können. Und bei den Deutschen wird ja jetzt sehr viel über Felix Metscher, Nele Braun gesprochen. Und das sind ja auch so in Anführungszeichen Überraschungen. Wir wussten natürlich alle, die den Fußball verfolgen, dass das sehr gute Bundesligaspieler sind. Aber dass dieser Step dann jetzt auf der großen Bühne so schnell gehen kann, und da bin ich mir bei Braun sehr sicher. Metscher weiß ich noch nicht, wie es aussieht gegen bessere Gegner, vor allen Dingen halt im defensiven Part, aber trotzdem, die Anlagen hat er auf jeden Fall. Deswegen würde ich da Müller schon beipflichten. Ich glaube schon, dass du da so eine Mischung im Team hast, wo man sagt, das kann 2026 jetzt als Startschuss dienen für weitere Turniere, weil du musst ja auch sehen, Musiala, unheimlich junger Kerl, noch Wirtz, unheimlich junger Kerl, Havertz kommt jetzt in die Phase, wo das beste Fußballeralter ist, Schlotterbeck so als designierter Abwehrchef auch noch mit 6,27. Gut, im Tor würde ich sagen, das dürfte dann doch
noch... Erst 40, von daher, da geht noch was.
You'll never know. Aber deswegen, ich glaube, die Mischung macht's und diesmal ist es auch wirklich ein bisschen besser.
Also kann man wirklich sagen.
Gibt schon Hoffnung. Ja.
Du hast eben gesagt, aber es muss natürlich noch ein bisschen was tun. Der Gradmesser kommt erst, der kommt jetzt dann am Wochenende, am Samstag mit der Elfenbeinküste, die ja dann schon eher so Bundesliga- und Premier League-Tempo auch mitbringen wird. Was ist das für eine Mannschaft aus deiner Sicht? Wofür steht die?
Ja, ich finde für unheimliche Physis, aber trotzdem für, was man den Afrikanern ja manchmal so nachsagt, dieses so ein bisschen Bruder-Leichtfuß-mäßige finde ich halt nicht, weil die unheimlich diszipliniert auch verteidigen und gleichzeitig aber auch sehr hart sind und über ein unfassbares Tempo halt über die Außen verfügen. Du sagst es ja, Bundesliga, Premier League, Tempo, Niveau, gerade die beiden von der Bundesliga, Touré von Hoffenheim, dann Diamandé auf der anderen Seite, die Seiten auch wechseln können. Das ist halt dann so ein wirklicher Lackmustest, gerade finde ich auch für unsere Sechser-Achter-Position. Pavlovic hatte ich eben leider noch ausgespart, das ist ja auch ein Spieler der Zukunft und gleichzeitig Gegenwart. Aber da sehe ich gerade auch so die große Gefahr. Da bin ich mal gespannt, wie sicher es gerade wird über die rechte Seite, wenn Kimmich einen der beiden Flitzer wirklich bekommt, weil das ist so, finde ich, die Stelle, die mir am ehesten noch so ein bisschen Magenschmerzen bereitet, weil ich glaube, das war genau der Grund, warum Brown Raum vorgezogen wird, weil ich glaube, er hat es jetzt auch schon selbst in der Champions League dieses Jahr mit Frankfurt gegen Barca bewiesen. Er kann dieses Tempo aufnehmen gegen andere Spieler und kann das auch wirklich verteidigen. Da bin ich dann eher gespannt, wie macht es gerade Kimmich im Verbund mit der Innenverteidigung? Wie macht es, wenn das Zentrum dann wirklich auch besetzt werden muss, wie ein Matcher dann defensiv auch mithilft und verteidigt? Das wird ein ganz anderer Test, das ist vollkommen klar. Und ich war, wenn man jetzt nochmal auf das Elfenbein-Ecuador-Spiel eingeht, war ich dann allerdings auch überrascht. Aus ecuadorianischer Sicht, wie wackelig es dann irgendwann in der zweiten Halbzeit wurde, weil ich die Verteidigung rein vom Namen her von Ecuador finde ich für unfassbar stark halte, wo ich gedacht hätte, oh, da kann man sich sehr schnell die Zähne dran ausbeißen. Und da muss ich sagen, aus dem Spiel finde ich, gingen die Elfenbeinküste jetzt auch nicht unverdient als Sieger daher. Deswegen könnte man das so ein bisschen titeln als vielleicht Spiel um den Gruppensieg, maybe. Würde ich jetzt zumindest am ersten Spieltag so festhalten.
Ja, das muss man ja sowieso sagen, weil beide Mannschaften dann eben schon gewonnen haben und eben drei Punkte schon haben. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, die sie dann auch tatsächlich mitnehmen würden dann in diesen dritten Spieltag, der danach kommen wollten. Aber bleiben wir nochmal bei diesem Spiel Ecuador gegen Elfenbeinküste. Ganz spät ja von der Elfenbeinküste entschieden worden, weil ja auch die Ecuadorianer ja durchaus gute Phasen hatten. Du hast angesprochen, defensiv sind sie von den Namen her wirklich stark besetzt. Hinkapil zum Beispiel, den kennen wir ja auch noch aus der Bundesliga. Und sie hatten auch Pech dann eben auch im Spiel nach vorne mit Alu-Treffern. Und da haben wir gesehen, also die Elfenbeinküste zwar auch defensiv stark, aber doch immer mal auch wieder mit vielleicht Problemen, wenn bestimmte Faktoren aufeinandertreffen.
Ja, und das muss ich auch sagen, das ist klar. Also ich finde, wenn bei uns in der Offensive der Ball läuft und Curaçao hin oder her, da sehe ich auf dem Niveau, wenn ich jetzt den ersten Spieltag sehe, relativ wenig Nationen, wo ich sagen würde, okay, das kann so gefährlich werden wie bei den Deutschen, wenn gerade wirklich die Form kommt, auch von dem Musiala mit mehr Selbstvertrauen, ein Wirtz jetzt immer mehr kommt, Harvard sowieso sehr gut ist, UNDAF, kann man ja nochmal gesondert drüber reden, finde ich, der eigentlich zu schade ist, um von der Bank zu kommen mit dieser Power, die er mittlerweile entwickelt und diesem einzigartigen Spielstil auch, plus dann Matcher, der immer wieder nach vorne stößt. Ich glaube, da muss jede Nation Angst vor haben, das muss ich sagen. Also da kannst du jetzt schon mal als Zwischenfazit ziehen. Ich finde, der erste Spieltag hat zumindest gelehrt, Deutschland ist gegen keine Mannschaft chancenlos, auf gar keinen Fall. Also, weil wir selber sehr viel offensive Qualität einfach mitbringen. Und du hast es ja selber angesprochen, Ecuador war ja selber sehr nah an dem Tor. Mit den, ich glaube, zweimal Alu war es, oder?
Ja, mehrfach auf jeden Fall.
Ich habe jetzt nicht ganz genau mitgezählt,
aber es ist schon...
Ich hatte noch einen Alu-Treffer auf jeden Fall von dem Ex-Duisburger Yeboah im Kopf. Ja, genau. Ist ja auch immer schön, über welche Spieler man dann immer wieder stolpert und wo die schon mal ihre Fußstapfen hinterlassen haben. Das ist ja auch so Teil der WM-Stories, finde ich immer. Deswegen, das ist auf jeden Fall so, dass unsere deutsche Offensive denen wehtun kann, definitiv. Aber ich bin echt gespannt, wie wir mit dem Tempo defensiv zurechtkommen. Also ich will jetzt noch nicht zu viel unken, aber irgendwie so ein bisschen fühlt es sich wieder an wie dieses klassische zweite Gruppenspiel, was so ein bisschen in die Binsen gehen könnte. Aber wobei, ja. dann folgten ja immer gute Turniere meistens. Ne? Also
als wir Weltmeister wurden, war es ja, 1990 zum Beispiel, da war es das dritte Spiel. Da haben sie sich ein bisschen ausgeruht, nachdem sie zweimal Feuerwerk gezeigt hatten gegen Jugoslawien damals und die Vereinigten Arabischen Emirate, da ja auch 9 Tore insgesamt in 2 Spielen dann erstmal hingelegt haben und dann ein 1:1 gegen Kolumbien damals. Das wäre jetzt natürlich die Duplizität der Ereignisse dann gegen Ecuador im dritten Spiel, eine südamerikanische Mannschaft. Aber wenn wir doch nochmal gucken, Effizienz vor allen Dingen ganz wichtig, denn das ist ja den Ecuadorianern letztlich dann auch mit den Alu-Treffern zum Verhängnis geworden. Die Chancen, die du gegen die Ivora kriegst, die musst du dann aber auch wirklich nutzen. Viel vertun, wie zum Beispiel durch Leroy Sané, dann auch gegen Curaçao, da ist so eine verbaselte Chance dann wahrscheinlich schon kostspieliger.
Ja, und zudem, man muss ja sagen, wie oft man wirklich freie Schussfelder ab dem 16er gegen Curaçao hatte, da hat man ja auch noch relativ viel liegen lassen. Also 7 Tore musst du trotzdem erstmal schießen, da bleibe ich bei, aber ich bin auch bei dir. Sané 2-mal komplett frei, dann wirklich 3-4 Schüsse noch vom 16er, auch so 2-3 Ping-Pong-Aktionen. Das ist vollkommen klar, dass das ein ganz anderes Niveau ist und dass du da auch die Chancen effizienter nutzen musst. Und daran hat es ja generell so ein bisschen gehakt, auch immer wieder in der Nagelsmann-Zeit. Ich glaube, da ist halt wirklich dieser Faktor Selbstvertrauen was ganz Wichtiges, dass ein Musiala, wie gesagt, schon getroffen hat. Ein Havertz ist sowieso, finde ich, in einer unheimlich guten Form dafür, dass er relativ lang verletzt war, aber plus sein Treffer im Champions-League-Finale, plus die gewonnene Meisterschaft so ein bisschen als Rückendeckung und jetzt direkt auch wieder funktioniert, glaube ich schon, dass da und natürlich weiter ein Hauptaugenmerk drauf gelegt werden muss, dass diese Effizienz ganz wichtig ist, plus natürlich auch, was ein wichtiger Faktor ist und was auch in dem Spiel und generell in den Vorbereitungsspielen ja gut geklappt hat, ist die Standards, also die Art und Weise der Standards und die Varianten, finde ich schon, dass da sehr viel Hoffnung gibt, dass da auch weitere Standardtore fallen können. Ich glaube halt nicht, dass durchgehend auf die Karte Nico Schlotterbeck gesetzt werden kann, weil ich glaube, die ersten 5 Ecken waren nur die Variante, alles auf Schlotterbeck und alle anderen blocken ihm den Weg frei. Ich meine, hat zum 2-1 geführt, alles gut, aber ich glaube trotzdem, dass das so ein Hebel ist und das ist ja auch der Klassiker. Ich meine, das war ja auch einer der Bausteine für die 2014er Weltmeisterschaft. Ich kann mich erinnern an den Freistoßflanke Viertelfinale gegen Frankreich, das 1-0 von Hummels, im Halbfinale gegen Brasilien, das erste Tor fiel durch eine Ecke. Standards werden immer mitentscheidend sein und ich glaube, das ist auch der klassische Hebel.
Und dafür hat Deutschland ja Standardtrainer dann auch dabei. Und was ich so aus Winston-Salem gehört habe, das wird auch aktuell gerade wieder sehr, sehr forciert natürlich trainiert. Was auch forciert trainiert wird, ist die Restverteidigung. Das war das Problem gegen Curaçao, du hast es schon angesprochen. Und wird natürlich auch dann gegen die schnellen Ivora auch zum Problem werden können, wenn gerade Deutschland vor allen Dingen vorne den Ball verliert und wieder so hoch steht, wie sie es ja natürlich gerne dann auch tun, weil sie ihre Offensivpower entwickeln wollen. Muss Deutschland vielleicht ein bisschen verhaltener angehen, als sie es in den letzten Testspielen vielleicht auch gemacht haben? Der Gegner einfach ein ganz anderes. Oder wäre das falsch?
Nee, ich glaube schon, dass du da recht hast, weil die auch die Gegner bisher USA, ich glaube, USA ist auch nicht auf dem Elfenbeinküste-Niveau, auch wenn die natürlich jetzt einen guten Hype hatten, einen guten Start hatten, glaube ich trotzdem, dass man das ein Ticken defensiver angehen muss, weil diese Grundgeschwindigkeit, die wirklich allein Touré und Diamondé haben, das sind ja wirklich absolute Pfeile. Das ist ja eigentlich genau das, was dem deutschen Team so ein bisschen abgeht in der Spitze. Stichwort, ich natürlich als Kölner, El Malle hätte ich gerne im Kader gehabt. Gut, keine Verwunderung, aber ich glaube schon, da diesen Mittelweg dazu finden. Und die Ivorer wissen es natürlich selber, die wollen Deutschland auch locken. Andererseits ist das natürlich auch die große Stärke der Deutschen, wenn der Ball dann mal läuft. Und auch ich das Gefühl habe, dass da immer wieder Spieler sind, die dann auch die Lücken suchen oder finden können, wo sie eigentlich gar nicht da sind. Ich glaube, das ist halt eine schwierige Mischung, die es da zu finden gilt. Also das ist mir vollkommen klar, dass dann das Hauptaugenmerk darauf liegt. Andererseits, vieles kannst du ja auch nicht verhindern. Du musst dann vieles hoffen, dass im Zentrum oder in der Defensive auch gedoppelt wird, gerade wenn Kimmich ins Laufduell geht. Du merkst schon, das ist so ein bisschen mein Hauptschwerpunkt, weil ich glaube, das könnte echt so ein bisschen der Turnierknackpunkt für uns werden, dass sie Kimmich selber auf dieser Position so ein bisschen als Schwachstelle herauskristallisieren könnte. Ist ja jetzt auch keine steile These, ne? Weil er weiß selber, er lebt natürlich unheimlich viel von seiner Ballbehandlung, von seiner Technik, auch von seinem Stellungsspiel, aber auf diesem Top-Niveau dann auf der Rechtsverteidigerposition,
Zumal er ja eben auch gerne ins Zentrum geht und dann diese Position frei wird irgendwo, weil er dann gerade das Spiel leiten will. Und wenn es dann wieder schnell geht, dann haben wir das Problem mit der Restverteidigung. Ja.
Genau, und aber ich glaube, so sinngemäß wurde er auch in der PK danach gefragt. Er hat da, glaube ich, keine richtige Antwort drauf gegeben. Im Sinne von, du musst, da geht es natürlich gegen solche Gegenspieler, die über diese Geschwindigkeit verfügen, geht es ja auch gerade darum, du musst mehr deine Position halten. Du kannst nicht so ins Zentrum rücken wie gegen Curaçao. Wo es ja hier und da dann auch hinten luftig war, das hast du ja auch schon angesprochen. Nur dann kannst du es auch nicht mehr wegverteidigen, ne? Wie in der Vielzahl an Fällen, weil da eine ganz andere Qualität auf dem Platz ist. Also da bin ich schon sehr gespannt. Und dann geht es auch darum, trotzdem auch, finde ich, in der Innenverteidigung war es ein solider Auftakt. Ich fand unseren neuen Jonathan-Tar, Jonathan natürlich, fand ich so ein bisschen wackeliger sogar als Schlotterbeck, was ich nicht gedacht hätte, weil für mich war das bisher immer so ein bisschen der Fels in der Brandung und Schlotterbeck hier und da mit so einem Schnörkel zu viel. Da muss natürlich auch noch eine ganz andere Steigerung her oder ein ganz anderes Bewusstsein, was da kommt. Das wissen die natürlich, aber trotzdem muss es ja dann erstmal wieder ummünzen, ne?
Ganz genau. Und dabei eben dann die eigenen Stärken im Spiel nach vorne nicht vergessen, denn was das Spiel gegen Ecuador, der Elfenbeinküste, ja auch gezeigt hat, Ecuador wurde gefährlich, wenn sie eben konsequent auch in die Tiefe gegangen sind, wenn sie schnell angegriffen haben, wenn sie dann auch die erste Pressinglinie der Elfenbeinküste dann überwunden hatten und dann eben kamen sie zu den Abschlüssen und man muss sie, und da wiederholen wir uns, effizienter nutzen, weil so viele von den Chancen wirst du einfach nicht kriegen.
Ja, ja, absolut. Also ist halt nochmal ein ganz anderes Spiel. Deswegen dieser Booster, Curaçao-Booster als Turnierauftakt, finde ich, war schon wichtig. Aber dessen ist sich auch jeder, glaube ich, da bewusst, dass jetzt so in Anführungszeichen der eigentliche Turnierstart erfolgt. Ich hätte jetzt selber nicht gedacht, dass es so gut läuft mit Curaçao, weil ich konnte sie natürlich auch nicht einschätzen. Ja. Aber die Elfenbeinküste, da hast du ja auch schon von gesprochen, das sind alle Spieler von einem gewissen Format, die entweder in hohen Top-Ligen noch spielen oder erst vor ganz kurzer Zeit woanders hingewechselt sind, wie Kessié beispielsweise. Ne? Deswegen ist das ein ganz anderer Maßstab. Und ich bin da echt sehr gespannt auf dieses Spiel. Also ich glaube, es wird eine ganz, ganz enge Nummer. Und ich würde mich jetzt auch noch nicht festlegen wollen. Aber da bin ich dann auch dabei. Du musst die Elfenbeinküste natürlich trotzdem bespielen, konsequent, wie du sagst, versuchen, hinter die Kette zu kommen. Und du brauchst dann auch Leute, die eine gewisse Ballsicherheit vorne haben und die vielleicht auch so für dieses besondere Moment sorgen können, mit einer Aktion und mit einer Ballberührung, mit einer Weiterleitung etc. Und das sind ja eigentlich alles so Definitionen, über die ein Mann kommt namens Dennis Undorf, meiner Meinung nach, der genau über sowas kommen könnte, wenn es mal eng wird da im Zentrum und der sich auch deutlich mehr verdient hat, finde ich, an Spielzeit. Und ich bin gespannt, wie lange dieses Spiel jetzt in Bezug auf seine Personalie weitergehen kann, dass man sagen kann, der ist ein guter Joker, weil klar, wir können ja wieder die Turniere zurückgehen. Gerade natürlich, dann denke ich auch an 2014. André Schürrle war unheimlich wichtig mit seiner Rolle von der Bank. Ein gewisser Mario Götze hat nach einem schwachen Turnier von der Bank uns zum Weltmeister geschossen. Aber ich glaube, die Personalie Undorf ist dann trotzdem nochmal eine andere. Gerade wenn man weiß, dass andere so ein bisschen am Struggeln sind mit ihrer Form.
Und er hatte gute Form, als er reinkam. Tor gemacht, Assist gemacht. Also er ist auf jeden Fall in einer Form, wo man sagen könnte auch mal von Beginn an. Die Frage ist eben nur, ob Nagelsmann dann so komplett umstellen würde. Ob er sich das jetzt dann im zweiten Spiel dann schon in Anführungsstrichen traut, weil Havertz ja auch geliefert hat.
Ja, absolut. Also mein Wunsch wäre, ich würde Undorf nach vorne stellen und Havertz auf die rechte Seite. Ich glaube, der kann das spielen, absolut. Der hat natürlich nicht diesen Tiefgang.
Der kann auch Linksverteidiger nicht. Also.
Zumindest wurde es versucht. Ja. Der Tiefpunkt gegen Österreich war es, ne? Glaube ich. Ja. Deswegen, ich glaube, das würde schon trotzdem funktionieren. Der hat natürlich dann nicht diesen Tiefgang, wie es ein Sané in guten Phasen oder in guten Spielen hat, aber trotzdem eine unheimliche taktische Disziplin. Der hat trotzdem ein Näschen, der kann, ist ein sehr guter Kombinationsspieler. Ich würde es dann so ein bisschen versuchen. Meine erste Theorie war, er lässt Musiala gegen Curaçao erstmal laufen. Und wenn es bei ihm dann gar nicht zündet, hätte ich schon gedacht, dass er dann ihn in Anführungszeichen opfert und Undav auf die Zehen stellt. Das könnte ich mir auch, hätte ich mir gut vorstellen können. Ich glaube aber jetzt nicht, dass nach diesem Spiel er Musiala jetzt rausnimmt. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich halte es ehrlicherweise auch für unwahrscheinlich, dass Undav spielt. Ich würde es mir aber trotzdem wünschen.
Ich glaube auch erst den Schmeiß da rein, wenn es tatsächlich eng wird, weil auch das ist ja ein Learning aus Ecuador. Du darfst die Elfenbeinküste, selbst wenn sie dich bei einem 0-0 halten und du überlegen bist, den Ballbesitz hast, am Ende nicht sagen, okay, wir haben sie im Sack, weil die ja auch mit jeder Chance dann auch das Thema dann schnell auf ihre Seite ziehen können. Und wenn du dann noch so einen Undav bringen kannst, der als Strafraumwühler und mit seiner ganzen Qualität, die er einfach hat, und seinem Torriecher und vor allem seinem Torlauf, den er momentan hat, dann eben frisch von der Bank. Und ich habe diese Theorie von Nagelsmann eigentlich nie so ganz verstanden, dass der nur reinkommen kann und vielleicht, wenn er von Anfang an gespielt hätte, in der 70er nicht mehr treffen kann. Aber dann wäre er ja zumindest ein bisschen frischer noch und könnte dann das vielleicht ein bisschen absehbarer dann tatsächlich gestalten.
Ja, das ist natürlich auch immer diese Risikoabwägung, wie du schon sagst. Andererseits, ich weiß nicht, ob du im Nachgang des Turniers vielleicht auch froh wärst, wenn du nachher dieses Spiel aus dann doch irgendwie nur unentschieden spielst oder auf einmal 0-1 verlierst und gehst nachher Frankreich aus dem Weg. Es gibt ja nicht wenige, die gesagt hätten oder gesagt haben, ach Mensch, wieso schießt der Füllkrug gegen die Schweiz das 1-1, sonst wären wir Spanien erst im Finale begegnet. Ja, ist natürlich vieles hätte, wenn, aber ich finde Undav, also erstens, ich finde ganz viele Begründungen oder Ausführungen von Nagelsmann vor und auch teilweise während des Turniers, Stichwort Nachnominierung Uedra Oge, auch wenn es natürlich nur um Mann 26 geht, aber im Sinne von, er war voll im Saft, El Mala hat nicht mehr trainiert, okay, Uedra Oge war auf Promotour in Südafrika, ich weiß nicht, wie hart das Training dann da noch war. Ähnlich halt wie bei Undav mit der Begründung, er kann erst ab der 70. Dann gucke ich mir die Statistiken in Stuttgart an und sehe, der hat das halbe Jahr komplett immer durchgespielt von Anfang an und hatte wahnsinnige Werte. Ja. Er widerspricht sich halt dauernd selbst oder er versucht sich dann so zu legen, wie er es halt mag. Ich glaube, er mag diesen Spielertyp Undav als solchen einfach nicht so gerne. Mhm. Er kommt aber formmäßig einfach nicht um ihn herum. Also weil er einfach zu stark ist. Und ich finde, er ist so stark, dass es zu schade ist, dass er von der Bank kommt. Mhm. Gerade weil er halt auch so unkonventionelle Dinge macht, auf die sich ein Gegner halt auch nicht so gut einstellen kann. Also auch die Elfenbeinküste. Ne? Also diese erste Aktion gegen Curaçao, wie er mit der Hacke oder mit dem Außenriss den Ball dann an Brown weiterleitet beispielsweise. Das sind halt so Instinktmomente. Und Instinkt kannst du weder lernen noch verhindern, finde ich. Und deswegen, wenn du gerade diesen Lauf hast, dann musst du ihn bringen. Und ich finde, er bringt auch sowas Erfrischendes mit rein. Also auch wenn ich so die Social-Media-Videos vom DFB sehe, auch wenn dann natürlich sowieso immer auf heile Welt geschnitten ist, finde ich trotzdem, dass er diesen Spirit so reinbringt und ich finde, das ist so ein Typ, mit dem man gerne Zeit verbringen würde, zumindest über einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, irgendwann nervt er dann ein bisschen und dann sagst du, okay, lass mich in Ruhe, morgen können wir wieder albern. Aber deswegen, ich finde, der macht mir auch so aus deutscher Sicht so mit die meiste WM-Lust so ein bisschen und ich finde, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn er jetzt reingeworfen wird von Beginn an.
Du bist Kölner, der erinnert dich an Poldi, oder?
Ja, stimmt halt wirklich, finde ich. Also mit der Art, mit dieses unbefleckte, lockere, gerade raus. Genau, er bringt halt so diese Vibes mit und ich finde das für eine Truppe auch unheimlich wichtig. Ich glaube, deswegen Podolski wird auch in seiner Nationalmannschaftszeit auch noch einen wichtigen Stellenwert gehabt haben, weil er halt vieles verstehen konnte, auch die Kabine so aufgelockert hat. Muss ja auch sehen, die leben natürlich sehr angenehm, aber trotzdem hockst du 5 Wochen aufeinander, ne? Und dann brauchst du solche Leute, die auch diesen Lagerkoller so ein bisschen aufbrechen. Und wenn er dann aber darüber hinaus auf dem Platz auch noch so einen Mehrwert hat, ich finde, dann ist das ja die optimale Kombo.
Aber noch stellt Julian Nagelsmann auf, um mal Jürgen Klopp zu zitieren. Ich glaube, wenn wir das hier sagen, dann wird das nicht so viel Wellen machen, wie wenn Jürgen Klopp das sagt, weil wir beide, glaube ich, unverdächtig sind, hier irgendwelche Posten als Nationaltrainer auch nur annähernd in irgendeine Auswahl zu kommen.
Ja, wir werden Co-Trainer dann beide. Oder Analysten.
Bälle aufpumpen, ne?
Analysten kannst du ja teilweise in Bundesliga-Teams mittlerweile stapeln. Das stimmt, aber da kommst du ja noch auf einen guten Punkt. Du hast mich auch gefragt, wie ich so die ersten Spiele gesehen habe. Es war natürlich ist auch bisher die WM der Experten. Ne? Also ich weiß nicht, ob es ein anderes Land gibt, was über so viele Experten und TV-Sender verfügt, die berichten und übertragen.
Ich glaube, die Engländer, die haben gleich immer vier da sitzen.
Ja, siehst du mal. Ich meine, beim ZDF mussten sie nach der Eröffnungsfeier, ich glaube, das Sofa noch ausbauen. Da war ja dann der Schiedsrichter-Experte Thorsten Kienhöfer, wo ich jetzt auch weiß, dass er immer Toto genannt wird dabei, ja. Streich, Kramer und Mertesacker. Dann haben wir natürlich die Fülle und Hülle an Magenta-Experten. Ich finde das ja schon interessant, weil man seppt sich so durch, man macht sich von dem Bild. Gut, andererseits, teilweise kann man sich nicht durchseppen, weil Magenta dann nur die Hauptrechte hat. Ne? Aber ich finde es schon interessant, auch wie sie teilweise berichten. Und ich fand den Spruch als solchen, weil du jetzt auch nochmal aufgegriffen hast, dieses noch, ich fand es extrem harmlos. Es war halt so eine Juxerei und du merkst ja, dass sie viel auch über den Jux und den Spaß kommen. Aber ich glaube, beim DFB kam es nicht so gut an, sagen wir es mal so. Hatte ich in der Vorberichterstattung des ersten Spiels zumindest das Gefühl, als Rudi Völler dann zugeschaltet wurde.
Das stimmt, da hat den beiden ja dann nochmal die Leviten ein wenig gelesen. Ironie muss man immer ankündigen oder immer noch dazu sagen, damit das besser verstanden wird. Das ist bei Social Media so, das ist im Podcast manchmal auch schwierig und im Fernsehen offenbar auch. Man kann es dann immer sehr schnell falsch verstehen und sich dann auch sehr schnell getroffen fühlen. Aber noch stellt Julian Nagelsmann ja auf, hatten wir gesagt, wenn wir nochmal kurz zusammenfassen und rekapitulieren, was denn passieren müsste, damit es dann am Ende auch funktioniert. Also Geduld haben, Chancen nutzen, außen absichern, die Restverteidigung stärken und zwar bis in die Nachspielzeit da dann auch auf der Hut sein und das Spiel natürlich nicht zu wild werden lassen. Das ist auch was, was natürlich als Gefahr dann ist, dass dann die Deutschen vielleicht die Ordnung verlieren.
Ja, genau.
Wir haben vorhin über mögliche Anpassungen an den Gegner geredet. Wäre das aus deiner Sicht taktisch klug, sich denn überhaupt anzupassen oder wäre das irgendwas, was ihm vielleicht dem guten Julian Nagelsmann auch als Angst ausgelegt werden könnte?
Ich glaube schon so ein bisschen dieses, wie du eben schon angedeutet hast, dieses Ticken Verhaltenere, aber sonst, was so rein den Ballbesitz angeht und dieses Offensivspiel, würdest du dir selber deine Stärken zu sehr berauben, glaube ich. Also das ist ja auch das, auf dem das deutsche Spiel jetzt auch fußt, finde ich. Auch wenn wir auch mittlerweile eine sehr gute Innenverteidigung, finde ich, haben, dass wir da schon draufbleiben müssen und versuchen wirklich das Spiel zu bestimmen. Und es kann natürlich in eine wilde Bahn hier und da laufen. Und da muss man natürlich trotzdem die Ruhe bewahren oder hoffen, dass dann die Trinkpause kommt, weil das hat ja gegen Curaçao auch schon Wunder bewirkt. Aber es braucht vielleicht auch mal einen guten Neuer. Also das weiß man ja noch nicht. Also einer, der, dass er in einem entscheidenden Moment auch einen hält, wo man sagt, er ist jetzt auch im Turnier angekommen. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Faktor. Also nicht nur für ihn, sondern auch so ein bisschen für die Außenwahrnehmung. Weil ich habe nach dem ersten Spiel, habe ich dann doch auch hier und da gelesen, war der Ball wirklich komplett unhaltbar und so. Also es wird ja sehr viel auf der Personalie noch rumgedoktert. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch ein Teil, wo man so ein bisschen sich wünschen würde, zumindest, dass so ein bisschen Ruhe einkehrt, vielleicht, dass er einen hält, wo man sagt, ja, das ist ein klassischer neuer Ball.
Das würde definitiv Ruhe reinbringen. Apropos Ruhe im Spiel, wir hatten über die Außen gesprochen und Nene Brown hattest du ja schon als Stammspieler quasi gesetzt, was ja wahrscheinlich auch dann unter Nagelsmann tatsächlich so ist, weil er es einfach auch bewiesen hat, dass er da momentan auf der Position hervorragend passt und auch die beste Form hat. Aber trotzdem, David Raum gegen Diamondé, die kennen sich ja zumindest aus dem Training.
Ja, ich glaube, in dem Fall ist es halt bitter, weil er halt nicht über dieses überragende Tempo verfügt, was auch ein Brown hat. Aber er kann ihm natürlich sehr helfen. Und das meine ich schon auch, was so den Spirit angeht. Ich glaube schon, das kommt auch rüber, dass so Brown Raum, in dem Fall so ein Typ ist, der Brown dann auch wirklich assistierend zur Seite steht und sagt, du musst da und da achten, dass er da rangenommen wird und sagt, in Anführungszeichen als seinen Zögling, aber trotzdem Konkurrent, dass er ihm da wertvolle Tipps geben kann. Aber ich weiß, was du meinst mit dem Faktor Club, eigener Mitspieler, ihr kennt ihn eigentlich auswendig. Ich glaube trotzdem, dass Brown der Spieler ist, der ihn eher stoppen kann.
Mal angenommen, das geht am Ende gut aus. Wir gewinnen 2-0 gegen die Elfenbeinküste. Was wäre aus deiner Sicht dann die Aussage dieses Spiels?
Ich glaube, dass du wirklich im Turnier angekommen bist und den ersten größeren Brocken auch zur Seite geschoben hast, dass man sagen kann, mit der deutschen Mannschaft ist zu rechnen und da kann im Turnier dann auch wirklich was gehen. Weil ich glaube, du musst vieles davon, was jetzt angedeutet wurde gegen einen schwächeren Gegner, muss dann nochmal umgesetzt und bestätigt werden. Ich glaube, das ist schon wichtig, nicht nur für sie, für die Mannschaft als solches, aber auch für die Außenwahrnehmung und dass dann vielleicht auch so ein Funken mehr langsam hier eine Euphorie aufkommt, weil kannst mich gerne korrigieren. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen in der Tiefschlafphase, aber ich glaube, mit noch einem Sieg mehr kann das schon so ein bisschen langsam ins Euphorische hier gehen, dass man sagen kann, oh, der Mannschaft ist dann doch was zuzutrauen. Ich finde, da steckt schon was drin. Also ich finde diese 2-10er-Aussage von Müller, je länger ich drüber nachdenke, ich finde, da ist schon viel Wahres dran, dass es schon so ein Spiel geben kann, wo man sagt, das wird richtig gezündet. Da würde ich sagen, ist die Elfenbeinküste trotzdem noch nicht der Maßstab, weil sie jetzt natürlich nicht zum erweiterten Favoritenkreis zählen, aber da werden Anfang dann mitgemacht.
Und man muss sich ja im Laufe eines Turniers steigern als Turniermannschaft. Wer wüsste das besser als die deutsche Mannschaft, der dieser Ruf ja seit Jahrzehnten im Grunde irgendwo anheftet, auch wenn sie es in den letzten 2 Austragungen nicht unbedingt bestätigt haben. Und 2010 war es ja dann auch so, dass dann England, Argentinien auf jeden Fall die Großkaliber dann rausgeworfen wurden. Von daher mal gucken, wäre schön, wenn sich da eine Parallelität wirklich ergeben würde, die Thomas Müller da postuliert hat. Sollte es schief gehen, dann komplettes Gegenteil und alles würde dann wahrscheinlich ins Negative nur noch gezogen werden.
Ja, allerdings, dann gehst du vielleicht doch im Achtelfinale Frankreich aus dem Weg und dann kann es auch wieder der berühmt-berüchtigte Schuss vorm Bug sein. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch, weil die Spanier 0-0 gespielt haben gegen Kap Verde, würde ich die jetzt aus Turniersicht nicht komplett aus dieser Mitfavoritenrolle rausnehmen. Das ist ja, finde ich, Fluch und Segen dieses extrem langen Turniers. Erstens, du musst über 5 Wochen performen. Zweitens, es sind mittlerweile 8 Spiele. Das heißt, so ein Downer in der Gruppenphase kannst du dir ja mittlerweile in Anführungszeichen erlauben. Ne? Die Frage ist natürlich, wie der ausfällt. Ich glaube, wenn das Team jetzt einen richtigen Totalausfall hat und da geht gar nichts, dann ist es schwierig, aber das sehe ich zumindest nicht. Ich finde schon, dass sie so eine gewisse Grundstabilität mittlerweile haben, auch mit diesen mittlerweile 9 oder 10 Siegen, die es am Stück sind. Teilweise mit Gegnern sei dahingestellt, aber trotzdem nimmst du diesen Lauf ja mit und sie haben es selber ja auch immer wieder angesprochen. Deswegen glaube ich schon, dass da so ein bisschen was in dem Team ist, was so eine Grundgefestigkeit ist. Und da bin ich eigentlich relativ optimistisch, muss ich sagen.
Du hast es vorhin gesagt, Elfenbeinküste wird ein Lackmustest, wird die Reifeprüfung sozusagen, um das alles zu bestätigen, was sich zumindest in den letzten Wochen so angedeutet hat für die deutsche Mannschaft. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir am Montag dann im FIFA Pitch Newsletter lesen werden oder was ihr bei Funke schreiben werdet über dieses Spiel, beziehungsweise am Sonntag schreibt ihr ja mit Sicherheit dann schon, die aktuelle Berichterstattung wird dann stattfinden und Montag dann ist die Nachberichterstattung im weiteren Sinne dann dran. Dann sind wir natürlich auch mit dem Podcast wieder hier und werden auch darüber sprechen, wie es denn gelaufen sein wird gegen die Elfenbeinküste und ob Deutschland da gezeigt hat, was wir vielleicht in den nächsten Wochen dann noch Positives erwarten können bei dieser Weltmeisterschaft. Julian Witzel, schönen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht, mit dir über die WM zu reden. Jederzeit gerne wieder.
Das gebe ich gern zurück.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.